NZZ Akzent. Der Samstag.
Man muss das ja auch nicht unbedingt den Kandidaten des Rassemblement National so abkaufen. Es gibt schon immer noch auch harte Rechtsextremisten in den Reihen des Rassemblement National.
Daniel Steinfort kam vom Spiegel 2014 in die Auslandredaktion der NZZ. Er beschäftigte sich vor allem mit der Türkei und der arabischen Welt und 2019 ging er nach Brüssel als unser Korrespondent für die EU, die NATO und die Benelux-Staaten. Und seit 2024 ist er unser Korrespondent in Frankreich. Und dieses Frankreich, es ist kompliziert.
Also du hast bei Rassemblement National Veranstaltungen inzwischen auch viele schwarze Franzosen, die zu den Veranstaltungen kommen.
In einem Jahr sind die Präsidentschaftswahlen. Und die mit der Rechtsregierung von Emmanuel Macron und Macron selber sind unbeliebt. Und das rechtsextreme, rechtspopulistische Rassemblement National von Marine Le Pen feiert immer wieder Erfolge, gerade auf dem Land. Und auch in den Städten scheinen zum Teil Ergebnisse möglich, die noch vor wenigen Jahren keiner geglaubt hätte.
Am vergangenen Sonntag war es fast so, dass sich alle Lager irgendwie gegenseitig auf die Schulter geklopft haben. Also alle wollten sie irgendwie Gewinner sein, bis auf das Lager von Macron.
In dieser Samstagsfolge von NZZ Akzent will ich von unserem Frankreich-Korrespondenten Daniel Steinfort wissen, wie er die Stimmung wahrnimmt. Denn vor kurzem waren die Kommunalwahlen in Frankreich und in einem Jahr sind eben diese Präsidentschaftswahlen. Mein Name ist Simon Schaffer, willkommen. Zunächst eine kurze Erklärung. Die erste Runde der Kommunalwahlen in Frankreich fand am Sonntag, dem 15. März statt. Und das Rassemblement National erreichte da in der zweitgrößten Stadt Marseille beachtenswerte Ergebnisse. Zwar erhielt kein Kandidat für das Bürgermeisteramt genügend Stimmen, aber der RN-Kandidat war überraschend stark und er konnte sich Hoffnungen machen, erstmals für die Rechtspartei eine der großen Städte zu gewinnen. Und es kam zur Stichwahl in Marseille. Und um zu verstehen, warum das alles so speziell ist jetzt, habe ich mit Daniel noch vor der zweiten Runde gesprochen, also zwischen den Wahlgängen, und gefragt, was für eine politische Stadt dieses Marseille denn eigentlich ist.
Also die Stadt ist schon sehr speziell, die ist völlig anders als Paris und die anderen Großstädte in Frankreich. Also eben durch diese besondere Lage am Meer, durch die Geschichte, weil du dort jahrzehntelang immer Einwandererwellen hattest, Klammer auf, und das manchen Franzosen sozusagen Angst macht vor Identitätsverlust oder ähnlichem. Und weitere Klammer auf, anderen Leuten in Marseille aber gut gefällt. Also das verstehen sie sozusagen auch als Teil ihrer Identität. Und darauf muss man sich irgendwie einlassen. Und dann aber auch, wie ja überall, sind die verschiedenen Stadtteile auch nicht miteinander zu vergleichen. Also du hast eben im Süden, in den etwas wohlhabenderen Teilen der Stadt, wo eben klassisch bürgerlich-konservative Parteien gewählt werden oder wo jetzt auch der RN viel Zuspruch hat, da hast du gated communities, ja. Das bedeutet, die Leute mauern sich dort zu. Und dann hast du eben den Norden, wo es auch gar nicht immer unbedingt ratsam ist, alleine dorthin zu gehen, weil ja, dort eben wirklich auch es passieren kann, dass irgendwie Schießereien am helllichten Tag stattfinden und du als Unbeteiligter da irgendwie zwischen die Fronten kommen kannst. Also Marseille ist immer zweigeteilt letztlich. Eine sehr kosmopolitische Stadt, was bedeutet, also du hast viele Migranten, das ist sehr magrebinisch und afrikanisch geprägt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du viele auch alteingesessene Franzosen und so die Nachfahren der Pieds Noirs, also der Franzosen, die in Nordafrika lebten und dann nach dem Algerienkrieg nach Frankreich zurückkamen und vor allem in Marseille eben sich so neu angesiedelt haben. Die haben immer auch rechts gewählt, aber jetzt nicht unbedingt Rassemblement National. Und dann hast du auch linke Schickeria in der Stadt, die dann grün oder linksgrün wählt. Und du hast eben die vielen Einwanderer, die vor allem in den nördlichen Quartieren von Marseille leben, wo jetzt La France Insoumise sehr, sehr gut abgeschnitten hat.
Also es ist eigentlich wirklich kein klassisches Rassemblement National Turf, sage ich jetzt mal.
Also wenn du mit Leuten in Marseille sprichst, auch mit RN-Wählern, stellt sich heraus, das Thema Sicherheit, vor allem das Thema Drogengewalt, Bandengewalt, hat eine große Rolle gespielt. Selbst wenn die Leute gar nicht mal in den nördlichen Vierteln, wo die Banden das Sagen haben sozusagen, ja, wohnen, haben sie das Gefühl, die ganze Stadt sei jetzt wirklich sehr unsicher geworden und die Gewalt greift sozusagen auch in ihre Viertel über. Ein Mann hat mir erzählt, dass in einer Schule nebenan eine große Mauer gebaut worden sei, weil es halt zu einer Schießerei vorher kam und dass in seinem Viertel, also was so ganz weit weg eben von diesen tristen Hochhaussiedlungen im Norden gelegen ist, vorher unvorstellbar gewesen sei.
Mhm, doch eine Veränderung. Magst du mir noch ein bisschen mehr von diesem Mann erzählen? Also was war das für einer?
Also eigentlich ein klassischer Wähler bürgerlich rechter Parteien, würde ich sagen, ein pensionierter Offizier, der auch lange Zeit konservativ gewählt hat. Es war ihm wichtig, mir zu sagen, dass er mit einer dunkelhäutigen Französin verheiratet ist. Und es war ihm auch wichtig zu sagen, dass das Rassemblement National nicht rassistisch sei. Was übrigens teilweise auch sich mit meinen Eindrücken deckt. Also du hast bei Rassemblement National Veranstaltungen inzwischen auch viele schwarze Franzosen, die zu den Veranstaltungen kommen.
Hast du im Gespräch mit ihm ein bisschen mehr verstanden, wie das, woher das kommt, wie das passiert, diese Differenz entsteht?
Es gibt ja so diese Wortmeldung, il faut essayer, also man soll sie einfach mal machen lassen, die anderen haben alle versagt und warum nicht mal die Rechtsextremen dran lassen, das kann nicht schiefer gehen. Und dann hast du eben, wie gesagt, die früher bürgerlich rechts gewählt haben und die so denken, die bürgerliche Rechte hat die Probleme von Unsicherheit und Drogengewalt hat auch nicht in den Griff bekommen und jetzt sowieso viele Skandale am Hals. Und genau, also die Pieds Noirs oder die Nachfahren der Pieds Noirs waren sowieso immer relativ rechts, um nicht zu sagen, also eben auch Wählerpotenzial fürs Rassemblement National.
Hier stößt man vielleicht, oder zumindest ich, an die eigenen Vorurteile, dass es eben nur weiße Franzosen sind, die RN wählen. Und Daniel hat genau damit den RN-Kandidaten Frank Alicio konfrontiert, der zu dem Zeitpunkt eben möglicher Kandidat für das Bürgermeisteramt in Marseille war.
Große Lust, mit mir zu sprechen, hat er eigentlich nicht. Die ausländische Presse ist dann auch nicht so wichtig für ihn. Aber egal, das Gespräch kam zustande und er hat mir dann so die Talking Points gegeben.
Comme le narcotrafic, comme l'insécurité en général, comme la paupérisation du centre-ville, la désertification du centre-ville au niveau du commercial.
Hat übrigens auch darüber gesprochen, was ich jetzt gerade eben sagte, dass seine Partei jetzt auch überhaupt nicht irgendwie rassistisch sei oder antisemitisch oder so, was man halt im Westen glaubt oder was man halt im Ausland glaubt. Er hat gesagt, also wir sind letztlich eine bürgerliche Partei, eine konservative Partei, aber eine Partei, die für alle Franzosen da sei und die eben dieses Sicherheits- oder Gewaltproblem am ernsten nimmt. Der Alicio selber war früher bei den Républicains, also Konservativer. Und ist selber, womit er auch kokettiert hat, ja, ein Nachfahre von Einwanderern.
Un grand-père piémontais, un grand-père rapatrié. Donc voilà, on est marseillais depuis trois générations. Je suis né, j'ai grandi.
Also Italienern auf der einen Seite und eben auch Pieds Noirs auf der anderen Seite. Das sagen dir aber viele, egal welche politische Couleur in Marseille, dass sie Einwandererkinder seien.
Marseille, c'est ma ville, sont mes racines et l'histoire de ma famille ressemble à celle de l'histoire.
Also man ist stolz darauf eigentlich, weil es so verbreitet ist. Wie erklärst du dir diese Außenwahrnehmung, die eben vom Front National gerade ist und die vielleicht eben Innenwahrnehmung dann vor Ort, dieser Unterschied, weißt du?
Naja, also ich meine, man muss das ja auch nicht unbedingt den Kandidaten des Rassemblement National so abkaufen. Es gibt schon immer noch auch harte Rechtsextremisten in den Reihen des Rassemblement National. Insgesamt die Strategie, die Le Pen vorgegeben hat, also die Entdiabolisierung, die zeigt sich da zum Beispiel, wo man jetzt bestimmte Kandidaten aus dem Rennen wirft oder auch aus der Partei wirft, die so eindeutige Neonazis sind, ja. Also Entdiabolisierung oder Entdämonisierung bedeutet, man möchte eben auf die Wähler der Mitte zugehen.
Aber hier muss eben auch gesagt sein, Marseille ist eben auch die andere Seite. Die mit dem Rassemblement National überhaupt nichts anfangen kann. Und auch solche Leute hat Daniel gesucht und ein paar Straßen vom arabischen Markt im Quartier Noailles den Architekten Mathieu getroffen, der gerade ein Glas Citron Pressé, also eine Zitronenlimonade, trank. Und mit dem, einem RN-Kritiker, hat er sich dann unterhalten.
À tout, il y a en jeu la liberté déjà, c'est compliqué. La liberté, la pluralité, le fait que ce soit une ville multikulturelle, multiraciale.
Er steht so für das hippe, kosmopolitische, multikulturelle Marseille. Das sind Leute, die eben die Strategie der Entdiabolisierung dem RN nicht abnehmen. Die auch immer noch übrigens in Gesprächen vom Front National sprechen.
Les thèses du Front National qui existent en France, plutôt que d'essayer de revendiquer ce qu'on est. Moi, je pense qu'il faut absolument revendiquer.
Also, Le Pen hat ja vor vielen Jahren die Partei nochmal umgetauft, was einherging mit der Entdämonisierung und unter den härtesten RN-Gegnern wird trotzdem weiterhin vom Front National gesprochen.
Ich kann es nicht sagen, weil es nicht ist, aber es reste ein Parti d'extrême droite. Ce qui est hallucinant, c'est qu'aujourd'hui,
und er hat eben gesagt, die Partei sei rassistisch und homophob und islamophob und deren Welt- und Menschenbild sozusagen sei nicht kombinierbar mit Marseille. Also wenn ich war ja in diesem einen Viertel, Noailles, beim Hafen, wo so das ganze Stadt- und Straßenbild irgendwie schon sehr orientalisch ist, ja. Und sozusagen aber auch ein bisschen chaotisch, ein bisschen anarchistisch. Und das passt aber eigentlich nicht in das Bild eines Frank Alicio, für den es irgendwie zu schmutzig ist und zu unordentlich und nicht französisch genug.
Das war die Ausgangslage. Marseille, das ein Sonderfall ist und aber trotzdem für einige der großen Linien in der französischen Politik stehen kann. Aber es kam dann so. Die gemäßigte Linke behauptete ihre Position. Im zweiten Durchgang in der Stichwahl setzte sich der linke Kandidat Benoît Payan mit deutlichem Abstand durch. Daniel sagt dazu übrigens, am Ende wirke also doch noch diese Front Républicain, also dieser Zusammenschluss gegen die radikale Rechte. Aber was ist sonst passiert? Auch Paris blieb in linker Hand. Und wenn man sich den Wahlkampf zuvor anschaut, ist das auch ein wenig überraschend.
Ja, in Paris wurde am 22. März der Bürgermeister gewählt und gewonnen hat der Sozialist Emmanuel Grégoire.
Aujourd'hui, Paris a décidé de rester fidèle à son histoire. Merci infiniment aux Parisiennes, aux Parisiens qui, d'où qu'ils viennent, ont fait le choix de l'Union de la gauche et des écologistes au second tour.
Ein Politiker, der eine Allianz aus Sozialisten, Grünen und Kommunisten angeführt hat. Und er hat sehr klar gewonnen mit etwas über 50%, wohingegen die Kandidatin der Konservativen, Rachida Dati, also das linke Lager, hat Paris sehr eindeutig gewonnen. Wie schon in den letzten 25 Jahren bleibt Paris links.
Wie hast du denn diese Stichwahl erlebt? Also was war das für ein Tag für dich? Wo bist du durchgelaufen? Wie bist du vorgegangen an dem Tag?
Ich habe mich bei den beiden Wahlgängen sehr auf Rachida Dati konzentriert. Die Kandidatin der Konservativen, einfach weil sie sozusagen die schillerndere Kandidatin war und weil sie auch zwischendurch so aussah, als ob sie die Wahl gewinnen könnte. Emmanuel Grégoire war ein bisschen der große Unbekannte und eine eher blassere Figur. Also Rachida Dati ist einfach dankbarer zu beschreiben. Und ich war bei der ersten Wahlrunde auch dabei, als sie ihre Anhänger in eine Konzerthalle im 18. Arrondissement eingeladen hatte, das Élysée Montmartre. Da war die Stimmung extrem optimistisch. Und bei der Stichwahl bin ich dann zum Hauptquartier ihres Teams in die Rue Charles Baudelaire im 12. Arrondissement gegangen. Da waren dann aber fast nur noch Parteimitglieder, Funktionäre, viele Journalisten. Und die Stimmung da war nicht mehr so bombastisch, etwas nüchterner.
Und was ist dir von diesem Tag, von diesem Abend, vom Ganzen besonders geblieben?
Bei Emmanuel Grégoire gab es Bilder, wie er mit dem Velo vom Hauptquartier seines Teams, also von der Rotonde Stalingrad im Nordosten, bis zum Rathaus gefahren ist. Ungefähr 20 Minuten normalerweise mit dem Velo. Er hat dann ein E-Bike genommen. Und diese Bilder waren sehr symbolträchtig, weil Grégoire und sein Lager eben für diese rot-grüne Verkehrspolitik in Paris stehen. Also für die Verdrängung der Autos aus dem Stadtzentrum. Und er hat mit dieser Geste doch sehr klar gemacht, dass diese Politik für Paris auf jeden Fall weitergehen soll. Das andere Lager, die andere Seite, hat eher gegen die autofreie Stadt mobilisiert. Okay. Und Dati im Kontrast eben kam dann auch mit dem Auto zur Wahlkampfzentrale, ist mit dem Auto auch wieder abgefahren. Ich habe noch mitbekommen, wie sie da erschien. Mit der Limousine hat sich quasi den Weg gebahnt durch Anwohner, die sie ausgebuht haben tatsächlich.
Okay.
Man muss dazu sagen, im 12. Arrondissement ist ein Quartier, was eher links tickt, wo Leute, als klar war, dass Dadi die Wahl verlieren würde, schon mit der Shampoosflasche ankamen und die haben knallen lassen und hau ab, haben sie gerufen und sie war dann doch sehr konsterniert, hat dann in dem Hauptquartier eine kurze Rede gehalten und sich beschwert, wie schlecht sie behandelt worden sei. Angriffe unter der Gürtellinie, hat sie gesagt, hätte es gegeben. Wobei sie selber auch sehr scharf im Wahlkampf ausgeteilt hatte, muss man dazu sagen.
Also eine bittere Niederlage.
Eine sehr schmerzhafte Niederlage für sie auf jeden Fall. Und eben dieser Kontrast zwischen dem Jubel, den Grégoire dem Abend erlebt hat. Und
auf dem Fahrrad.
Auf dem Fahrrad und den Buhrufen, den Demütigungen, die Dati ertragen musste, das fand ich sehr auffällig.
Sagt das jetzt eigentlich etwas aus über die Bündnisse, über die Möglichkeiten ein Jahr vor den großen Präsidentschaftswahlen?
Also ich würde jetzt erstmal noch unterscheiden zwischen der Person Rashida Dati und dem konservativen und Mittellager. Mhm. Für Rashida Dati heißt jetzt die Niederlage ja erstmal, dass ihr Traum vom Pariser Rathaus gestorben ist. Und sie hat eine sehr breite Unterstützung erfahren, muss man ja auch dazu sagen. Also der Präsident Emmanuel Macron hat sich persönlich für sie eingesetzt. Der Kandidat des Präsidentenlagers, Bruno Zell, hatte sich dann in der zweiten Wahlrunde zurückgezogen. Und trotzdem hat es nicht geklappt. Trotzdem wurde sie ja sehr eindeutig geschlagen. Und da muss man eben schauen, hat diese Niederlage auch mit ihrer Person zu tun? Ist sie dann vielleicht doch vielen Parisern zu extravagant? Vielleicht auch zu rechts, vielleicht auch zu korrupt. Rashida Dati hat im September noch einen Prozess am Hals. Sie muss sich da verantworten wegen Korruptionsvorwürfen. Das andere ist, wie tickt Paris strukturell? Sicherlich eher links als konservativ. Die Zeiten, wo ein Jacques Chirac in Paris Bürgermeister werden konnte, sind vorbei. Aber auf nationaler Ebene und außerhalb von Paris sieht es für das konservative Lager nicht so schlecht aus, für das bürgerlich-konservative Lager. Mhm. Die haben sehr viele kleinere und mittelgroße Städte erobert.
Während also das konservative und das nationalistische Lager im Kleinen und auf dem Land zulegen, gemäßigt links die großen Städte Marseille, Paris und auch Lyon halten kann, was ist da mit der Mitte? Was ist mit dem Mitte-Rechtsbündnis um Präsident Emmanuel Macron? Es sieht nicht gut aus, muss man sagen. Bordeaux konnte zwar gehalten werden und in der Stadt Le Havre regiert weiterhin der frühere Premierminister Édouard Philippe. Der will Macron übrigens beerben in einem Jahr. Aber wie? Das zentristische Bündnis hat kaum mehr etwas zu sagen, aber dafür alle anderen. Daniel fasst das so zusammen.
Also am vergangenen Sonntag war es fast so, dass sich alle Lager irgendwie gegenseitig auf die Schulter geklopft haben. Also alle wollten sie irgendwie Gewinner sein, bis auf das Lager von Macron. Weil sie alle irgendwie Bürgermeister stellen oder auch neue Bürgermeister jetzt stellen können. Mhm. Sowohl das linke als auch das gemäßigt konservative als auch das nationalistische Lager.
Also verstehe ich das richtig? Es ist eigentlich so eine gewisse Bewegung, dass in der Mitte es zunehmend austrocknet und auch gerade Mitte rechts zum Teil. Du hast in den Städten die gemäßigte Linke, die die Städte hält zum Teil in Koalitionen. Und du hast das Rassemblement National und so, das auf dem Land Gewinne feiert. Aber es wird ganz schwierig, um in der Mitte Bündnisse zu schaffen. Verstehe ich das richtig?
Das verstehst du richtig. Das würde ich auch so verstehen. Vielleicht noch mit dem Einschub, dass Kommunalwahlen, also Bürgermeisterwahlen, immer noch spezieller sind. Sozusagen Okay. Die Tendenz zur Protestwahl ist ja bei nationalen Wahlen und bei europäischen Wahlen sicherlich noch mal stärker ausgeprägt. Ja. Und bei Kommunalwahlen sind auch die Bürgermeister nicht immer unbedingt parteigebunden. Es sind ja häufig auch parteilose Kandidaten und Kandidatinnen, die da antreten. Und da geht es eben doch sehr speziell um lokale oder kommunale Bedürfnisse. Aber ja, wenn man die Kommunalwahl auch als Stimmungstest für die nächsten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sehen will, das kann man bedingt, dann ist das richtig, was du sagst, dass das Zentrum, dass die Mitte insgesamt schwächer geworden ist in Frankreich.
Danke, Daniel.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
besonders spannend wird, laut unserem Frankreich-Korrespondenten Daniel Steinfort, übrigens auch, wie die Linke jetzt mit ihren inneren Spannungen und Spaltungen umgeht. Die Linkspopulisten von La France Insoumise sind vielerorts mit den gemäßigten Linken, den Sozialisten, den Grünen, zutiefst zerstritten. Und das könnte dann spannend werden, wenn es um die Präsidentschaftswahlen in einem Jahr geht. Denn diese Einigkeit wird wahrscheinlich vonnöten sein, denn das rechtsextreme Rassemblement National mit den Figuren Jordan Bardella und Marine Le Pen führt die Umfragen klar an. Wer das alles im Blick behalten will, Daniel und unsere Auslandredaktion, die liefern mit einem Abo bei der NZZ. Der Link zu einem Sonderangebot ist in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.